Wir grüßen euch vom blauen, vom gelben und vom weißen Strahl. Wir wünschen euch einen schönen guten Tag und bitten euch, eure Fragen an uns zu richten, damit wir euch dienen können.
Wir grüßen euch auch und freuen uns, an diesem Herbstnachmittag wieder hier sein zu können und Fragen stellen zu können. Das heutige Thema lautet das Ego und wir hätten gerne zunächst einen Fließtext dazu.
So ist es eine Frage an euch, wie lange habt ihr Zeit? Denn es ist eine Situation, die sich in immenser Weise beschreiben lässt. Wünscht ihr eine allgemeine Aussage zu einem menschlichen Ego oder würdet ihr bitte eure Frage in gewisser Weise beschränken?
Ja, zunächst vielleicht zu dem menschlichen Ego.
Ihr seid in der Situation, als menschliche Wesen aus einer Einheit heraus katapultiert zu sein, in ein Vieles hinein. Wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet beispielsweise einen Kürbis, so wie ihr es jetzt zur Zeit tut, ernten und würdet ihn aus einer sehr hohen Höhe, beispielsweise eines Hochhauses, auf die Erde fallen lassen, so würde er in unendlich viele kleinste Splitter und größere Splitter zerspringen. Freilich ist eine Aufspaltung einer Bewusstseinseinheit aus höheren Ebenen nicht gleich eines Zerbrechens und schon gleich gar nicht eines Kürbisses. Doch es folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die eine Aufspaltung aus einer zentralen Mitte heraus in eine links- und rechtsseitige Energiestruktur bedeuten, in einem kosmischen Rhythmus nach kosmischen Gesetzmäßigkeiten, bis ihr schließlich als kleine Seelchen, so könntet ihr es nennen, doch mit einer Anbindung an allerhöchste Energiestrukturen, die auch in euch wirken, übrig geblieben seid. Wenn ihr euch vorstellt, ihr seid in einer höheren Energiedimension, eine Einheit, die sich des Einheitseins bewusst ist, so seid ihr stets ein mittiges Wesen, das eine riesengroße Kraftreserve, eine riesengroße Bewusstseinsblase bedeutet, mit einer energetischen Bewegung in eine rechts ausgreifende, einziehende, links ausschreitende, einziehende, beständige Welle gleich einer liegenden Acht bedeutet. Wenn ihr nun in polare Strukturen zergliedert seid und eine Mitte überbleibt, so ist einer polar zergliederten Struktur das Bewusstsein der Zentriertheit bei einer fortgesetzten Aufspaltung in tiefe Dimensionen hinein abhanden gekommen, sodass ihr, obwohl ihr nichts weiter seid als ein kleines Abbild eurer großen Herkunftsenergie, so seid ihr in einem Gefühl der Gefahr und der Angst verhaftet, auf unbewusste Weise die zentrale Mitte verloren zu haben, beziehungsweise keinen Zugriff auf rechts- und linksseitige Energien aus der Ganzheit heraus zu besitzen. Dieses Gefühl der Angst entsteht in erster Linie in dem Moment der vielen hundertfachen und mehrfach hundertfachen Aufspaltung von der fünften in die vierte vierdimensionale Existenz, von wo aus ihr dann dreidimensionale Hüllen beseelt. Wenn ihr also in der Irritation seid, herausgerissen zu sein, so braucht ihr ein gewisses Maß an einem zentrierten Bewusstseinsrest, der euch in eine von euch so bezeichnete Ich-Bewusstheit, eine Ich-Präsenz reduziert, sodass ihr das Einheitsgefühl in euch selbst erzeugen wollt. Stellt euch vor, ihr seid herausgerissen aus einer Einheit, aus einer Verschränkung des Gefühls, in Harmonie mit allem zu sein und seht euch in einer physischen Erstinkarnation beispielsweise einem anderen Menschen gegenüber, beispielsweise auf dem Planeten Erde, auf dem ihr lebt, um dort dann zu erkennen, dass das Gegenüber eigentlich ein Teilaspekt der ganzheitlichen kosmischen Gesetzmäßigkeit bzw. Kreation ist. Doch auf der anderen Seite müsst ihr erkennen, dass sich dieses Individuum zu eurem Feind entpuppt, obwohl es keine Notwendigkeit gibt. Denn ihr kommt aus der Fülle als einheitliches Wesen in einem kleinen Modell des großen Ganzen, kommt in eine Fülle hinein und erlebt euch umgeben von Wesen, die diese Fülle vergessen haben und auch die Fülle um sich herum nicht erkennen. Und aus der Angst, es könnte aus der Angst heraus diese Fülle bestünde nicht, ist fortan eine manische, beständige Schau und Versuchung gegeben, sich zu nehmen, was einem reduzierten Gefühl wieder ein Gefühl von Fülle zurückgäbe. So ein bisschen könnt ihr euch die Geburt eines Egos vorstellen, das die Ich-Zentrierung bedeutet, aus einem kleinen Guckkästchen heraus die Welt betrachtet und beständig in der Angst ist, die Fülle ginge verloren, die Fülle an Liebe, an Zugehörigkeit, an Ernährtsein, die Fülle an Wahrnehmungsmöglichkeiten, an Wissen, an spiritueller Kraft und Ganzheit würde reduziert sein auf einen kleinen Farbklecks und dort müsse fortan getan werden, was möglich ist, um wieder zurückzuholen, was scheinbar verloren ging. Denn ihr habt vergessen, dass ihr beispielsweise auf der Ebene des hohen Selbstes ohnehin miteinander verbunden seid und dort euer eigentlicher Ich-Faktor sitzt. Dort ist eigentlich die Krake, die die Krakenarme in die vielen Inkarnationen hineinfließen lässt. Der Kopf eures Bewusstseins ist in nächster Instanz das hohe Selbst. Und dort gibt es wieder ein weiteres hohes Selbst, das an dem Ende seiner Krakenarme viele hohe Selbste besitzt und so weiter, bis ihr zur Quelle zurückkommt, wo die Krakenarme viele Universen darstellen. So ist es also eine Reduktion einer Urkrake mit vielen Universen, die kommen und gehen, ihre Erfahrungen zurückbringen in eine Quelle, um neu auszuschreiten, so seid auch ihr ein kleinstes Abbild dieser gesamten, wenn ihr so wollt, göttlichen Existenz. Es ist ein Kunstwort der Menschen und ist letztendlich ein Perpetuum mobile, das in keinem Zeitablauf existiert, sondern einem gewaltigen, gigantischen Jetzt alle möglichen Kreationen von Seinszuständen generiert. Doch das ist eine Frage, die ihr nicht an uns gerichtet habt. So seid ihr also im Ego in einer beständigen panisch-manischen Angstsituation, die dann, wenn ihr vergessen habt oder verlernt habt oder es euch abtrainiert wurde, irgendwie abhanden gekommen seid, auszugreifen, wie das Feuer an euch die Dinge zu reißen, um weiter bestehen und flammen zu können, werdet ihr in eine depressive Falle hineingleiten und das Gefühl haben, nichts käme zu euch, nichts stünde euch zu und ihr erlebt euch als ein beständiges Mangelwesen ohne Wahl, ohne Chance und ohne die Möglichkeit des Ausgreifens und glaubt, vernichtet zu sein. Es ist die polare Reaktion einer polaren Yin- oder Yang-Reaktion, einer Minus- oder Plus-Reaktion, eines Geschehenlassens oder Ausgreifens in der Verwirrung und Verirrung des Glaubenssatzes, die Kraft verloren zu haben, als ihr aus einer Einheit geschleudert wurdet. Doch so ist es nicht. Ihr seid eine neue Einheit, wie wir euch mitgeteilt haben. Ist das etwas, verehrte Seelen, was ihr zunächst einmal versteht? Und ist das die Antwort auf eure Eingangsfrage?
Das verstanden worden? Ja. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, was ich nicht verstanden habe, aber es war mir auch zu viel.
Welche Fragen wünscht ihr nach unseren Ausführungen an uns zu richten? Was habt ihr nicht verstanden?
Also ich kann es gar nicht formulieren. Soll ich vielleicht einmal zusammenfassen, was ich so verstanden habe?
Also ja.
Dass Das Ego entstanden ist durch die Angst, also in der Angst aus dieser Aufspaltung in die vielen kleinen Einzelseelen. Und dass halt aber andererseits es eine Möglichkeit bildet für uns zur inneren Zentrierung, weil uns die Verbindung zur eigentlichen Zentrierung in dieser größeren Einheit verloren gegangen ist. Ist das verstanden worden? Ja. Oder sind da noch Fragen?
Ja, diese einzelnen Seelen beziehen sich auf meine Vorleben, nur auf mich hin.
Auf die Aufspaltung von der vierten in die fünfte Dimension. Hm. Von der fünften in die vierte. Ja.
Und wieder nicht zurück. Dieser Weg, dieses Spüren wieder zurück zu können, das ist so schwierig im Gefühl. Manchmal ist es da, manchmal ist es weg. Man ist wieder hier, man ist wieder weg. Und so das spüre ich so stark. Das ist so immer so, dieser Wechselspiel ist.
Ja, aber es sind jetzt da Fragen aufgetaucht dazu, oder sollen wir den Text einfach weiterlaufen lassen, dass die Fragen sich ein bisschen bilden können?
Ja, was ist jetzt die Konsequenz daraus?
Genau.
Für uns. Also das war wahrscheinlich die Fortsetzung von dem.
Ja, also die nächste Frage lautet, was ist die Konsequenz für uns?
Zunächst einmal würde eine eingrenzende Frage unsererseits notwendig sein, Konsequenz in welcher Hinsicht? Wenn ihr es gestattet, so würden wir mit unseren Ausführungen fortfahren, die verschiedene Konsequenzen zur Verfügung stellen. Ihr seid also in die dreidimensionale Existenz hineingeschleudert, so könntet ihr es auf der physikalischen Ebene nennen, und zu biologischen Wesen, zu organischen Wesen geworden, was keine Häufigkeit im Universum darstellt. In dieser außergewöhnlichen Existenz einen physischen Körper zu beleben, seid ihr also in einer außergewöhnlichen Wahrnehmungsebene, die euch alle Reißleinen ziehen lässt, alle Hilferufe rufen lässt, in der ungewöhnlichen Existenz in diesem physischen Körper zu sein, zu Beginn eines Inkarnationszykluses. Und so beginnt ihr von Anfang an, euch Anhaftungen zu eigen zu machen. Anhaftungen im Sinne der emotionalen Bindung, Angst vor Verlust, Anhaftungen im Sinne des Materiehungers, Angst vor Verhungern, Angst vor Erfrieren und so weiter, Angst vor dem Tod und Anhaftungen im Sinne der Macht. Ihr seid also von vornherein damit beschäftigt, keinesfalls Erbärmlichkeit zu fühlen, keinesfalls euch dafür gewiss zu sein, dass ihr nur ein Teilaspekt eures Ganzen seid. Ihr wollt mit aller Macht euch eure Sicherheit zurückholen, indem ihr euch sichere Beziehungen schaffen wollt, sichere materielle Zustände schaffen wollt und euch in jedem Fall einen Platz in diesem so seltsamen Kosmos eines irdischen Daseins sichern wollt, sodass ihr diese Dreiheit der Emotionalität, des Mentalfeldes und der physischen Existenz aus einer Ich-Perspektive heraus betrachtet, die immer heißt, ich bin schwach und ich nehme mir, was ich finde, damit ich ein Gefühl der Sicherheit habe. Emotional, mentale Klarheit und einen Platz in dieser neuen Gesellschaft. Das ist das, was euer Ego bedeutet. Im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende oder Jahrzigtausende, je nachdem, wie lange ihr immer wieder inkarniert seid, habt ihr also gelernt, Muster zu entwickeln, die euch immer in einem gewissen scheinbaren Sicherheitsgefühl wiegen. Ihr verbindet euch in euren Beziehungen mit verschiedenen Versprechen. Ihr gebt euch Gelübde und Schwüre der ewigen Bezogenheit aufeinander. Ihr seid dabei, bestimmte Verträge auszuhandeln, die euch binden und keine Atmung ermöglichen, eine Verbindlichkeit auf allen Ebenen, und ihr seid in der Situation, euch mit Macht und Gewalt häufig territoriale Ansprüche zu sichern bzw. eure Räume zu verteidigen. und schon seid ihr in der besten Verstrickung in einem Geflecht, das euch selbst nicht mehr atmen lässt, euch selbst derart verpflichtet, dass ihr keinen Weg der Freiheit mehr gehen könnt. Ihr seid nicht mehr erlaubt, dorthin zu gehen, zu fühlen, zu handeln, wie ihr es euch wünscht. Ihr habt euch ein Korsett erschaffen, das euch bindet, das euch in einen Sicherheitsmantel einschließt, der euch nur sehr kleine Schritte vorwärts gehen lässt, wenn überhaupt. Nun seid ihr über die Jahrtausende hinweg mit dieser Erfahrung gegangen und habt nun erkannt und gelernt, dass es Stagnation bedeutet, dass es nur die Möglichkeit bedeutet, sich materiell immer mehr aufzublähen, sich auf der Ebene der Beziehungen immer mehr Sicherheiten und Zugeständnisse im Sinne der Bindung ermöglicht und dass ihr ein mehrfaches Overkill auf dieser Welt entwickelt habt, nur um ein gewisses Maß an Sicherheit in territorialen Angelegenheiten zu erschaffen. Nebenbei habt ihr die Natur in eine Richtung bewegt, die ihr nun selbst beklagt. Wenn ihr also aus diesen Verstrickungen dieser eigentlich sinnvollen Ich-Zentriertheit nun zurückgehen wollt, so habt ihr all diese Verstrickungen, die ihr erschaffen habt, zurückzuentwickeln. Gebt euch frei in euren Beziehungen, so könntet ihr es nennen, und schon entsteht die Angst des Verlustes erneut. Gebt euch frei im Sinne der territorialen Ansprüche und schon entsteht die Angst, überschwemmt zu werden von anderen Menschen, anderen Völkern oder anderen Wesen, die einen Anspruch auf euren Besitz erheben. Gebt euch frei im Sinne der Freiheit eures Denkens und schon ist der Dogmatismus in Gefahr, der beispielsweise religiöse, wissenschaftliche oder politische Dogmen für sinnvoll erachtet hat, fest zementiert zu sein. So seid ihr also aufgefordert, etwas zu tun und ihr fordert euch selbst auf, indem ihr euch erweitern wollt, was euch eigentlich ängstigt und ihr begebt euch in eine permanente Situation der Doppelbotschaft hinein, die ihr selbst nicht erfüllen könnt. Ihr wünscht euch Weite und Freiheit und habt selbst Angst davor. Ihr wünscht euch eine Entfernung des materiellen Diktats, beispielsweise durch finanzielle Einschränkungen und habt zugleich Angst, es zu verlieren und so weiter und so weiter. So seid ihr, wenn ihr euch wünscht, eure Ich-Zentrierung aus der Ego-Verstricktheit herauszubewegen, in erster Linie aufgefordert dazu, eure Doppelbotschaften zu erkennen und zu erkennen, wenn ihr das eine wünscht, müsst ihr das andere erlauben. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Und habt ihr dazu Fragen? Oder andere Fragen an uns an diesem schönen Tag?
Wie kann das sein, dass wir alle mit diesem Thema konfrontiert sind? Also ich unterstelle uns das jetzt einfach mal, was es für mich so anfühlt, dieser Doppelbotschaftigkeit.
Es ist eine korrekte Unterstellung und somit eine wunderbare Beobachtung, die ihr getätigt habt. Habt ihr weitere Fragen?
Ja, es war ja eine Frage von dir. Ne? Wie kann das sein, dass wir alle damit konfrontiert sind, mit diesen Doppelbotschaften?
Es ist eine Aussage eurerseits, ob die Annahme korrekt ist, dass es jede Seele betrifft. Unsere Antwort ist, es ist korrekt, die Annahme. Wünscht ihr eine besondere Aussage zu dieser Feststellung von unserer Seite?
Ja, das wäre sehr cool. Würde ich mich freuen.
Es ist eine Situation, die alle Menschen, alle Tiere betrifft, in vielen Dingen, in vieler Hinsicht auch Pflanzen betrifft, in einer ähnlichen Weise, doch wir haben es mit dem Menschsein zu tun. Während jede einzelne Person in der Situation ist, Pfründe zu sichern, in welcher Hinsicht auch immer, emotionaler oder materieller, in materieller Weise, seid ihr auch im Dialog miteinander in einem beständigen Dauerkampf, des Geben und Nehmens, doch nicht des Gebens im Sinne der freien Gabe aus der bedingungslosen Liebe heraus, es ist in den seltensten Fällen die Situation, sondern einem Spiel, das einer Säge, die von zwei Menschen bedient wird, gleichkommt. Ihr nehmt euch das eine und das andere wird erwartet. Ihr nehmt euch etwas, seid in der Bedingung, etwas zurückzugeben. Ihr könnt nicht wohin gehen zu einer Person, in ein Geschäft beispielsweise oder irgendetwas in eurem Leben tun, ohne dafür in die Verpflichtung genommen zu werden, einen Ausgleich dafür zu geben. Bedingungsloses Geben ist etwas, was ihr jetzt, verehrte Seelen, in eure Leben und in eure Gesellschaft hineingeben wollt. Ihr seid sehr häufig dabei zu beklagen, dass ihr das Schenken vergessen habt, dass ihr für alles einen Obolus zu entrichten habt und sei es eine emotionale Entsprechung. Ihr wünscht euch also, bedingungslos geliebt zu sein und seid selbst häufig in der Situation, von eurer Seite aus das unbedingte Schenken und Lieben nicht zu erkennen und nicht die Situation zu erkennen, wann es angebracht wäre und wo ihr euch selbst als Prüfung auferlegt habt und vielleicht es nicht geschafft habt. So seid ihr beständig jeden Tag in der Situation, moralische Bedenken hin und her zu wälzen, aufzurechnen, was ihr zu geben und zu nehmen habt, und spürt in den meisten Fällen nicht mehr, dass die meiste Zeit eures Tages die Bemühung ist, eine polare Aufrechnungsstruktur aufrechtzuerhalten, um ein bisschen das Gefühl von Gleichheit, von Ganzheit und Ausgleich in euren Systemen zu erschaffen. Ihr seid also in einem Ping und einem Pong gefangen und wünscht euch die Ruhe der zentralen Mitte. Ihr könnt die Ruhe der zentralen Mitte dann erreichen, wenn ihr wisst, dass ihr immer in eine zentrale Mitte hineinschenkt. Wenn ihr also in eine Gemeinschaft eure Fähigkeit eingibt, euer Potenzial eingibt, eure Gabe, die ihr besitzt, so schenkt ihr den Menschen euer Sein, das, was ihr könnt, was ihr am liebsten tut, am besten könnt, und ein anderer tut es für sich und so weiter, so dass die zentrale Mitte, der Topf dieser Gemeinschaft, zu einem Gemeinschaftstopf wird, der nichts anderes ist als ein Kelch, in dem sehr viele Gaben und Potenziale sind, innerhalb dessen ein jeder vom anderen schöpft, weil er beschenkt ist, ohne einen Ausgleich dafür geben zu müssen. Denn ihr seid, wer ihr seid, und nicht, was ihr glaubt, sein zu müssen. Wenn ihr nun eure Gesellschaftsstrukturen betrachtet, so geht ihr des Morgens, wenn ihr erwacht, aus eurer zentralen Mitte eures Seins heraus. Ihr seid vielleicht ein Mensch mit einem Potenzial großer Geduld, großer Betrachtungsmöglichkeiten, seid ein Mensch, der vielleicht in einer endlosen Langsamkeit die Dinge bis in die Tiefe ergründet. Das wäre eine Gabe, ein Potenzial, das ihr einer Gemeinschaft zur Verfügung stellen könntet, um dann in der Langsamkeit der Beobachtung auch die Vielfalt der Erkenntnisse zur Verfügung stellt, um einen größeren Blick auf etwas zu geben, als es beispielsweise ein feuriger Mensch tut, der aber in der Lage ist, sehr zielgerichtet die Dinge in die Wirklichkeit zu bringen. Das eine und das andere Potenzial in einem Dialog wäre ideal. Was tut ihr aber? Beide dieser Temperamente müssen des Morgens möglichst schnell aus den Federn, möglichst schnell eine bestimmte Uniform überziehen, um dann zu einer möglichst gleichen Zeit in einem Haus zu erscheinen, wo alle Menschen möglichst ähnlichen Tätigkeiten nachgehen, in der gleichen Zeit, für eine Person vielleicht oder eine geringe Anzahl von Menschen, um von dort einen sehr ähnlichen Rückfluss an Dankbarkeit im Sinne von Geld beispielsweise zu erhalten und dann wieder nach Hause zu gehen. Und kaum eine dieser Seelen konnte des Tags über in der eigentlichen Urenergie der Gabe sein. Der zu schnelle Mensch wird gebremst, Der zu langsame Mensch wird angetrieben. Der Mensch mit der großen Wahrnehmung wird bedroht. Der Mensch mit der eingeschränkten Wahrnehmung auf den Fokus wird verlacht und so weiter, sodass ihr Schlechtgefühle in euch entwickelt. Ihr fühlt euch zu langsam, ihr fühlt euch zu schnell, ihr fühlt euch zu dumm, ihr fühlt euch zu vorwitzig beispielsweise, und die Glaubenssätze, die dann entstehen in euren Systemen, führen zu verschiedenen Reaktionen eures Ego-Systems, eurer Verstricktheit, sodass ihr euch beispielsweise für alles entschuldigt, sodass ihr beispielsweise Heimlichkeiten entwickelt, sodass ihr beispielsweise etwas tut, was ihr nicht gerne tut, und so weiter und so weiter. Und ihr lebt ein Spiel, wo ihr ein Kaleidoskop erzeugt, das ein künstliches Abbild darstellt. Denn würdet ihr sein, wer ihr seid, würdet ihr in einem Mosaik der kosmischen Ganzheit leben, jeder an seinem Platz, blank geputzt, das Bild der gesamten Göttlichkeit darstellen. Und davon seid ihr derzeit weit entfernt. Und wie das Kaleidoskop der vielen Splitterfarben zu einem Mosaik eines ganzheitlichen Bildes werden soll, das ist das, was ihr, verehrte Seelen, mit Spiritualisierung und dem Aufstieg bezeichnet. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Ja. Habt ihr weitere Fragen?
Ja, es wurde schon angesprochen, das Ego von Tieren und Pflanzen. Wie unterscheiden sich die zum Ego von Menschen?
Je domestizierter ein Tier ist, desto näher sind die Verhaltensweisen der Tiere jener der Menschen. Domestizierte Tiere sind sehr schlau, so könnte man es nennen. Im Sinne der Beobachtung erlernen sie und kopieren Verhaltensweisen der Menschen nach dem Prinzip des Erfolges. Domestizierte Tiere sind also in ihrem Ego-Verhalten, in ihrer Ich-Sicherung, so würden wir es lieber nennen, sehr ähnlich ausgerichtet, wie Menschen es vorleben, je nach gesellschaftlicher, kultureller Üblichkeit und Nähe zu den Menschen. Wilde Tiere sind in der Situation, beispielsweise Rudelverhalten zu entwickeln, Sozialstrukturen zu entwickeln, die wiederum eine eigene Ich-Zentrierung zum Überleben hervorbringen, wenn ihr beispielsweise den Wolf betrachtet. Der Wolf, der beispielsweise wenn er in einem Rudel lebt und nicht als Einzelgänger unterwegs ist, was auch vorkommt, wenn er also sich einer Sozialstruktur angepasst hat oder anpassen möchte, so hat er ganz genau seismografisch zu beobachten und zu erfahren, wie die Physiognomie eines Leittieres ist, wie die plötzliche Bewegung der Peripherie der Tiere jenseits des Leittieres ist und mit welchen Reaktionen sich das Tier, das das beobachtet, beispielsweise einen Vorteil erschaffen kann oder sich in Sicherheit bringt. Ganz klar sind die Vorgaben jener Tiere. Anders ist es beispielsweise mit Schwarmtieren, die aus einer sechsdimensionalen hohen Selbstbewusstheit kollektiv gelenkt werden und beispielsweise gleichförmige Bewegungen durch sechsdimensionale Steuerung erhalten. Dort ist eine geringe Ego-Struktur vorhanden, die aus der höheren Ebene des hohen Selbstes dieser Wesenheit auf eine Ebene des höheren Bewusstseins geleitet wird. Wenn Tiere, die domestiziert wurden, in die Freiheit entlassen werden, also ausgewildert werden, so werden sie zunächst einmal große Schwierigkeiten haben, mit den sozial erlernten Strukturen in den Strukturen der Wildnis, die dort entstanden sind, zurechtzukommen. So ist also die Frage, welche Ego-Struktur von welchem Tier ihr meint. Sicherlich ist eine Ich-Zentrierung eines Regenwurms nicht zu vergleichen mit der eines Pferdes oder eines Hundes. und der eines gezüchteten, einer gezüchteten Rasse ebenso wenig wie der eines ursprünglichen, einer ursprünglichen Rasse, die in der Natur so vorkommt. So könnt ihr also erkennen, immer wenn ich Erhaltungskräfte besonders trickreich sind, könnt ihr von einer Ego-Struktur sprechen. Und das könnt ihr auch bei der Mutation der Pflanzenwelt beobachten. Trickreiche Mutationen sind Mutationen, die eine Ich-Erhaltung in der Ausgangssituation nötig waren, um Besonderheiten zu entwickeln. Wesenheiten, die eine Vielfalt und die ihre Ich-Erhaltung oder Arterhaltung durch die Vielfalt und Vielschichtigkeit ihres Vorkommens ermöglichen, wie beispielsweise Rasenpflanzen oder Gänseblümchen oder ähnliche Pflanzen, wie ihr sie häufig auch Unkräuter nennt, die sich rasant ausbreiten, ist die Ich-Zentrierung und Ich-Erhaltung weniger gegeben und mehr zu vergleichen mit wild vorkommenden Existenzen. Habt ihr das in etwa so verstanden, verehrte Seelen? Und habt ihr weitere Fragen? Je höher entwickelt eine Bewusstseinseinheit ist, desto trickreicher und ich-bezogener sind die Erhaltungsstrukturen dieser Wesenheit. Habt ihr das verstanden? Bis zu einem Punkt, wo ihr von einem Kippen dieser Situation sprechen könnt und die Erkenntnis entsteht, dass eine noch größere Einheit wieder zu einem Einheitsgefühl führt, das dann eine Ich-Zentrierung unnötig machen wird. Habt ihr das verstanden?
Wie schaut denn das aus? Ist unser Ego beim seelischen Weiterkommen eine höhere Dimension eigentlich sehr stark im Wege?
Es ist eine Frage, die eine umgekehrte Ursache-Wirkung zeigt. Denn im Maße eurer Bewusstwerdung seid ihr selbst gerne dabei, die egomanisch betrachteten Dinge immer mehr loszulassen. Es ist nicht so, dass ihr euch behindert, weil ihr festhaltet an Strukturen, die das Ego bezeichnet. Sobald ihr in der Lage seid, ein angstbehaftetes Muster loszulassen, erkennt ihr, dass ihr einen Schritt in die Weite und in die Verschmelzung, in die Rückverbindung gegangen seid und gleichzeitig die Ich-Sicherung losgelassen habt. Es ist kein Ursache-Wirkungsdenken in diesem Sinne, dass ihr verhindert seid, in die Weite zu gehen, wenn das Ego im Wege steht. Es löst sich auf mit der Bewusstwerdung. Und der Schlüssel dazu ist der Humor. Der Humor ist ein Gefährte, der im, wenn ihr es linear betrachtet, im 14. Chakra des menschlichen Daseins sitzt. Im konzentrischen Kreis, bevor ihr in das Idealbild eurer kosmischen Herkunft hineingleitet. Das 15. Chakra beinhaltet die Blaupause, die ihr seid als erfüllter Mensch mit einer höchsten Anbindung an die bis zur sechsdimensionalen Existenz der sechsdimensionalen hohen Selbstheit. Das heißt, dann seid ihr ein Mensch, der traumwandlerisch zur rechten Zeit, am rechten Ort, die richtigen Schritte tut oder unterlässt und ihr seid im Vertrauen und in der Fülle und ihr wisst, dass ihr niemals scheitern könnt und auch nicht fallen. Ihr erkennt mit Schmunzeln, dass ihr nirgendwo hinfallen könnt in einem Kosmos, in einem universellen Sein. Wohin wollt ihr fallen? Ihr könnt nur Erkenntnisse erwerben, um immer weiter in eurer Bewusstheit zu sein. Das ist der ideale Ausdruck in einem gesunden, menschlichen, auch physischen System. Das entspricht dem 15. Chakra. Das erreicht ihr, wenn ihr den Humor im 14. Chakra, und wir bezeichnen es hier als menschlich-lineare Denkhilfe, in jener konzentrischen Ausdehnung des 14. Chakras den Humor zunutze macht, über die Dinge zu schmunzeln, die euch in einer kleinen Einheit halten, euch immer wieder ertappt, beispielsweise dabei, in Grenzen zu denken. In Grenzen zu denken ist ein Hilfsmittel der Ich-Sicherung und ist überhaupt nicht möglich im universellen Sein. Grenzen gibt es nur in den Köpfen der Wesenheiten. Es sind künstlich gemachte Linien, die ihr dann astral derart manifestiert, dass ihr sie tatsächlich spüren könnt. Doch es sind eure Kunstgebilde gleich einem Mauerwerk, das ihr verputzt und euch in einem Haus dann sicher fühlt. Doch energetisch betrachtet seid ihr immer vernetzt und das wisst ihr. Und dort beginnt der Humor, dort beginnt das amüsierte, liebevolle Lächeln, Belächeln eurer Ich-Sicherung. Und dann könnt ihr immer mehr diese Ich-Zentrierung auflösen, die ihr das Ego nennt. Doch es wird sich niemals verabschieden. Es wird sich erweitern. Die Ich-Vorstellung wird sich erweitern, bis ihr, und da gibt es kein sich gegenseitiges Behindern, um eure Frage noch einmal aufzugreifen, bis ihr euch als Einheit wieder erleben könnt, die ihr immer seid. In der Egomanie glaubt ihr, aus der Einheit gefallen zu sein. Wenn ihr euch in der Einheit erlebt, könnt ihr darauf liebevoll lächelnd zurückblicken, dass es nur eine Illusion gewesen ist. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? Und habt ihr weitere Fragen?
Ja, es gibt ja Ideologien oder Organisationen, wo die Elite in diesen Organisationen verlangt, dass die sozusagen das Fußvolk soll das Ich aufgeben und alle in einer Masse handeln. Und das, die Frage ist, das dann die eigentlich die Umkehrung von dem Ziel? Also das ist dann,
oder? Es ist eine Spielart, die ihr in einem polaren Universum leben könnt. Eine Spielart zwischen einer Yang Betrachtung der oder Yang-Verhaltens einer Ego-Struktur und das Yin-Verhalten einer Ego-Struktur. Während das Yang-Verhalten dieser Egomanie glaubt, alles kontrollieren zu können, glaubt die Yin-Struktur niemals Macht zu haben. Doch es ist eine wunderbare Symbiose, denn stellt euch vor, was täte ein Täter, Täterete, ohne ein Opfer. Und so ist das Opfer auf den Täter angewiesen und der Täter auf das Opfer. Es ist eine liebevolle Symbiose zweier Erfahrungsebenen, die sich dieses polare Spiel geben wollen. Ihr könntet genauso gut mit der Hilfe des 14. Chakras amüsiert, doch bleibt liebevoll, dazu beitragen und dorthin blicken, indem ihr wisst, auch ihr habt die eine wie die andere Spielvariante erlebt und erkennt nun, dass es ein Spiel ist, denn es ist eine Einheit. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Aber die eine Seite ist jetzt aber so stark, dass sie die andere Seite eigentlich vernichten will.
Im Zusammenhang eurer Aussage ist es eine korrekte Aussage, denn wir beziehen uns auf das Wort Wollen. Es ist ein Wollen, das die eine Seite anstrebt, doch niemals kann in einem kräftemäßig ausgeglichenen Universum, und das sind alle Universen, ein einseitiges Kräfteverhältnis bestehen. Immer wird ein Ausgleich über den Mittelkern der Neutralenergie in die eine wie die andere Seite schwingen. Die Frage ist nur, worauf ihr blickt. Habt ihr das verstanden?
Das heißt, wenn ich nicht darauf blicke, was negativ ist, sondern was positiv ist, dann spiele ich einfach in diesem Spiel nicht mit.
Wenn ihr darauf blickt, dass das eine das andere braucht und ihr nicht mitspielen braucht, dann spielt ihr nicht mit, wenn ihr nicht mitspielt. Wenn ihr erkennt, dass das eine ohne das andere nicht möglich ist, und wenn ihr erkennt, dass es ein Spiel ist, und wenn ihr nicht mitspielt, dann spielt ihr nicht mit. Wir wollen euch nicht verlachen. Es ist die Leichtigkeit des gelben Strahls, die euch die Einfachheit dieser Dinge vermitteln möchte. Auch das Täterä war ein Gruß vom gelben Strahl. zurück. Es ist ein Anliegen unsererseits, euch die Schwere dieser, aus diesen Dingen zu nehmen, beziehungsweise zu spiegeln. Denn es ist einzig und allein der Trick, die Position, den Standpunkt, den Blick zu wenden und zu wechseln. Und dann habt ihr es gut. Und das ist das, was ihr vor allem mit dem Humor ermöglichen könnt. Und das ist der gelbe Strahl des 14. Chakras, denn dort seid ihr alle gelb und weiß. Habt ihr das verstanden? Habt ihr weitere Fragen?
Was ist eigentlich der Grund, dass wir alle so unterschiedlich mit der Egomanie beschäftigt sind? Der eine ist sehr egomanisch und der andere hat weniger mitbekommen sozusagen. Liegt das an der Erziehung oder
woran liegt das? Es ist möglicherweise der Schein, der euch trübt. Mitbekommen habt ihr alle das Gleiche. Eine Möglichkeit der Ich-Erhaltung, indem ihr die Ich-Zentrierung von Anbeginn an für euch als Sicherheitsanker der Neutralität in euch getragen habt. Einzig und allein der Weg der karmischen Erfahrungen und der dort verwobenen und verflochtenen Erfahrungen, die ihr im Laufe der Zeit in eure Systeme hineingebracht habt, hat euch zu entweder einer starken Egomanie der Rechts- oder Linksseitigkeit geführt oder in eine scheinbare Handlungsunfähigkeit, da ihr weder das eine noch das andere mehr euch leben traut. Und die Frage nach der Unterschiedlichkeit ist nichts weiter als die Erkenntnis, dass alle Seelen in ihrer Zeit, mit ihrem Tempo, auf ihre Art, an unterschiedlichen Erkenntnispunkten stehen und mehr oder weniger verwoben sind. Habt ihr das verstanden? Und das Thema, das ihr Erziehung nennt, ist nichts weiter als eine Hilfestellung einer karmischen Fokussierung. Wenn ihr als Seele in eine Familie hineininkarniert, so ist es nach Absprache, so ist es sinnhaft, um dort das zu erleben, was ihr zu erlösen wünscht. Und dort werdet ihr so behandelt sein, wie ihr es braucht, um zu erkennen, was ihr nicht mehr wünscht oder wohin das Pferd jetzt galoppieren soll, wenn wir das einmal so nennen dürfen. So ist die Erziehung nichts weiter als das Benzin, mit dem ihr euer Auto, das ihr schon die ganze Zeit mit euch herumgetragen oder gefahren habt, neu auftankt. Habt ihr das verstanden? Ihr habt es nicht verstanden. Wenn ihr als Seele in eine Familie, in einen Familienverband, in eine Ahnenreihe hineininkarniert, so ist es eine Inkarnation, die durch Absprache geschieht, weil ihr dort auf Seelen trefft, die das miteinander klären und weiterentwickeln, in die Weite bringen, in die spirituelle Evolution hinein, was ihr euch vorgenommen habt zu entwickeln. Das heißt, ihr kehrt zu euren Lehrmeistern zurück, als der Lehrmeister eurer Lehrmeister, denn keine Seele ist schlauer oder dümmer als die andere. Ihr lernt miteinander aneinander, ihr gleicht in den Familiensystemen karmische Erfahrungen aus, um dann wieder eins weiter zu gehen. Dort ist aufgrund der Erziehung, wie ihr es nennt, eine Verhaltensweise beobachtbar, die ihr erhaltet, damit ihr erkennt und erfahrt, wohin der Weg zu gehen hat. Seid ihr beispielsweise als ein Wesen, das die Befreiung und Entfaltung und diese Nichtverstricktheit in der Angst lernen möchte, in eine Familie hineininkarniert, die euch das lehren möchte, so werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit in eine Familie gelangen, die erst zum ersten einmal karmisch mit euch in jedem Fall zu tun hat, das ist immer so, und im zweiten Schritt beispielsweise in eine Familie von Drogenabhängigkeit hineingeratet, um im Abscheu vor diesem Verhalten, so werdet ihr es empfinden, zu erkennen, dass ihr das nicht mehr wollt. Ihr wollt frei sein, nicht verstrickt, nicht symbiotisch, nicht abhängig, sondern die Freiheit gehen. Ihr werdet zwar Zeit eures Lebens auf diese schreckliche Familie schimpfen, das werdet ihr immer tun, doch es sind die liebevollen Erfahrungen, um euch die Freiheit zu ermöglichen. Mit dem Maße eurer Selbstbefreiung gebt ihr Kraft und Vorbild in die Co-Befreiung der anderen Seelen hinein, die dann vielleicht nicht im gleichen Leben diesen Schritt gehen, doch in einem nächsten Schritt, vielleicht als euer Kind oder als euer Enkelkind, wer weiß das schon. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Ist das die Antwort auf eure Frage?
Ja.
Habt ihr weitere Fragen?
Ja. Kann es sein, dass man sich, bevor man inkarniert, sich ein großes Paket an Erfahrungen zu erlernen mitnimmt oder dass man eine quasi Urlaubsinkarnation plant?
Beides ist möglich und beides existiert. Ihr seid stets in der Situation, einen Schritt weiter im Sinne der Harmonisierung eurer Felder zu gelangen. Wenn ihr schwierige Inkarnationen erlebt, so leistet ihr sehr viel Harmonisierungsarbeit, die euch anstrengt, die euch auch beflügelt, doch nicht im Leben selbst. Wenn ihr dann desinkarniert, so habt ihr die Möglichkeit, auf einer Ebene zwischen den Leben eine Entscheidung zu treffen bzw. mitzugestalten, ob ihr eine Weile das Leben genießen wollt und auftanken wollt, ob ihr mit den gemachten Erfahrungen einen weiteren Integrationsprozess genießen wollt oder seid derart euphorisiert, dass ihr gleich in die nächste super schwierige Inkarnation hinein, wie durch eine Rutschbahn, in eine sehr schwierige Gesellschaft mit einem unerträglich politischen System, beispielsweise Kriegssituation, wo ihr dann lernt, daraus zu fliehen, in den Frieden hinein, um dort zu erfahren, dass ihr nicht geliebt werdet, weil ihr Kriegsgeflohene seid und nichts sehnlicher wollt als den Frieden, um dort zu erleben, dass dort auch kein Friede ist, auf anderer Ebene, und ihr dann erkennt, dass ihr den Frieden nur in euch selbst finden könnt und dass ihr als Spiegel für andere Menschen für dieses herausragende Paradoxon gestanden seid. Und so ist es eine Frage, was ihr wählt und welche Individualerfahrungen eine Seele in einem oder zwei Leben macht. Doch beides existiert und beides ist angemessen. Und ihr könnt euch sicher sein, nach einer Inkarnation seid ihr immer sehr beglückt. Und ihr freut euch auch auf die Leiden der Folgeinkarnation, denn sie geben euch die Möglichkeit der Harmonisierung.
Was ist das für eine Unendlichkeit, oder?
Das ist eine korrekte Aussage.
Warum ist es uns dann so schwer möglich, diese Freude ja, weiterzutragen? Also, warum hocke ich jetzt nicht da und freue mich so, wie ich mich damals, als ich mich entschieden habe, jetzt wieder freue? Weißt du?
Wenn ihr im 14. Chakra angekommen seid, dann habt ihr gut lachen.
Ja, meine Leiter ist kaputt.
Das ist keine korrekte Aussage.
Dann hätte ich noch eine Frage. Kann es sein, dass die Erde ist ja ein Schulungsplanet für das Ego, für die Ich-Bezogenheit, dass wenn jetzt erhöhte Energiefrequenzen in uns und um uns entstehen, wir höher schwingen sollen oder bewusster werden sollen dabei, dass es sein kann, dass diese Yin-Yang-Thematiken leichter werden oder dass wir gesellschaftlich oder global betrachtet nicht mehr so in diese Ego-Spielchen hineintauchen.
Es ist korrekt, die Aussage, und es ist die Situation, die sich abspielt. Aufgrund der Reise des kosmischen Raums, in dem ihr nicht nur mit der Milchstraße wandert, in elliptischer Bahn, Seid ihr in verschiedenen Schwingungsfeldern, durchkreuzt sie, tangiert sie und erlebt verschiedene epochale Erfahrungen global, sodass ihr eine Rasse Menschheit seid, die gleiche Erfahrungen erleben. Und mit einer Erhöhung der Resonanz seid ihr in einer Situation der erweiterten Wahrnehmung, der erweiterten Möglichkeit. Doch zunächst einmal werden alle Disharmonien sehr laut und ihr wünscht euch, die Kakophonie zu harmonisieren. Dort seid ihr gerade, um dann aus einer Metaebene der beständigen Erweiterung heraus zu erkennen, wohin es geht. Und es ist eine Zwangstransformation, ein Automatismus, der derzeit vonstatten geht, der nicht nur den Planeten Erde betrifft und auch wieder zu einer energetischen Niedrigschwingung führen wird. Doch ihr werdet niemals weniger bewusst werden können. Wenn ihr euch durch die elliptische Bewegung wieder von einem Schwingungszentrum, von einem Zentrum der von einem Zentrum der höheren Schwingung entfernt, so habt ihr euch etwas erarbeitet, etwas entwickelt und haltet diese Bewusstseinsebene für eine lange Zeit, um dort zu etablieren, was verstanden wurde, neue Gesellschaften zu gründen mit einer neuen Technologie und neuen Bedingungen miteinander, um in diesem Weg, in dieser Ellipse wieder einen neuen Photonengürtel der höher schwingenden Räume zu durchkreuzen, um von dort aus wieder in die Weite zu kommen. Es ist ein epochaler Ablauf, der euch dann irgendwann dazu führen wird, als fünfdimensionale und sechsdimensionale Bewusstheiten in dreidimensionalen Körpern zu sein. Mit jahrhundertelangem Leben ohne Nahrung beispielsweise und ohne Ich-Zentriertheit. Und es ist eine korrekte Annahme, die ihr getätigt habt. Wir danken euch für diese Aussage. Es ist das, was ihr als Aufstieg bezeichnet. Und es geht euch nicht schnell genug. Und wir können die universellen Abläufe auch nicht anschieben. Das können wir euch mitteilen. Es ist ein Prozess, der sich in einer Weise vollzieht, unterschiedliche Schwingungsräume zu durchkreuzen, die dann auch mit dem Phänomen der Zeit, das ihr vierdimensional wahrnehmt, Kapriolen schlägt, sodass ihr jetzt sehr schnelle Entwicklungen in hochschwingenden Ebenen erlebt, um dann wieder in ein gemütlicheres Zeitkontinuum zu gelangen, um wieder zur Zeitverzerrung und so weiter zu gelangen. So ist es wie ein Strudel eines Flusses, der durch Stromschnellen gekennzeichnet ist. Habt ihr das verstanden? Ist das die Antwort auf diese Frage?
Ja, das passt vielleicht ganz gut dazu. Wie kann man denn die Evolution des Egos im Laufe unserer karmischen Erfahrungen sehen?
Aus unserer Sicht ist die Antwort bereits umfangreich auf diese Frage gegeben worden an diesem heutigen Tag. Wir fassen noch einmal zusammen. Eine Ich-Betrachtung, eine Ich-Wahrnehmung ist eine Überlebensstrategie und eine Erkenntnis, ist eine Überlebensstrategie eines Individuums, eines aufgespaltenen Individuums, das ihr Seele vielleicht nennt oder Mensch zu Beginn einer Inkarnation und ist dazu angetan, aufgrund der Verwirrung, die entsteht, in verschiedene Erfahrungsebenen hineinzugehen, die dann zu Symbiosen und zu Verstrickungen führt. Es ist, wenn ihr so wollt, die Sinnhaftigkeit, die dort existiert, die Sinnhaftigkeit in einer Schwingungsebene, die nur dort so besteht, in vier- und dreidimensionalen Schichten. Wenn ihr dann im Laufe der Zeit wieder in eine erhöhte Schwingung heraustretet und diese Verstrickung aus einer fünfdimensionalen Bewusstseinsebene heraus betrachtet, habt ihr die Möglichkeit, und es geschieht automatisch, die Situation der Harmonisierung der Entstrickung dieser Ich-Verwirrungen, um dann wieder zu verstehen, dass es keine Angst geben braucht, dass ihr in der Kraft seid, weil ihr angebunden seid und mit vielen Seelen eine Einheit seid und letztlich alles eine Einheit ist, die sich im Aufspalten in ein Vieles eine Leichtigkeit der Erfahrung gegeben hat. Denn eine Einheit kann weniger Erfahrungen sammeln, als diese Einheit aufgesplittet in viele Kleinsteinheiten, die dann in Kombination eine Menge erfahren kann. Und so ist die Evolution so, wie wir es mitgeteilt haben. Ihr geht weiter und weiter. Und mit der Höherschwingung der Planeten sind verschiedene Erfahrungen möglich. Wenn ihr auf dem Planeten Erde wieder in eine Entfernung und in eine Langsamkeit der Schwingung geratet, so werdet ihr auch kollektiv vom Planeten desinkarnieren, denn dann ist es wieder eine Schulungsplattform für Wesenheiten, die in Resonanz mit dem Schwingungsfeld der Erde dann gehen, sodass ihr nicht ewig diesen Planeten beleben werdet. Habt ihr das verstanden? Euch sind viele Kulturen vorausgegangen und es werden viele nachfolgen.
Gibt es denn eigentlich Existenzformen ohne Ego auf anderen Planeten vielleicht?
Auf hochschwingenden Planeten, in einem photonenreichen und schnell schwingenden Kontinuum. Habt ihr weitere Fragen?
Wie löst sich eigentlich mit dem Ich-Gedanken die Spiegelgesetze auf? Wie zum Beispiel viele Leute, die sie untereinander nicht vertrauen.
Es ist,
schwächer das Ich?
Es ist die Situation des Humors. Wenn ihr als Täter wenn ihr als Opfer den Täter hasst, so könnt ihr euch kaputt lachen über diese Situation, denn ihr hasst euer eigenes Opferdasein und habt erkannt, dass ihr nur mit einem Täter ein Opfer sein könnt, denn sonst sitzt ihr sehr lange da und wartet darauf, drangsaliert zu werden und niemand kommt. Dort auf der Ebene der 14. Chakra-Wahrnehmung ist alles leicht. Und dort gibt es keine Spiegelgesetze in diesem Sinn.
Darf ich nachfragen, wo genau das 14. Chakra ist?
Es ist kein Raum, es ist eine Schwingungsebene, die ihr auch in der Zelle tragt. Es ist ein Zustand, den ihr bezogen auf die Schwingungsfrequenz dieser Ebene in euch tragt. Denn ihr seid in der Situation, alle Dimensionen in euch zu tragen. Die Frage ist, worauf ihr den Fokus richtet. Wenn ihr euch beispielsweise berührt mit den Händen, selbst an eurer Haut, so spürt ihr den dreidimensionalen Kontakt einer Schwingungsebene der dritten Dimension. Doch zugleich spürt ihr eine vierdimensionale emotionale Reaktion durch dieses Verhalten in einem höher schwingenden Feld und ihr habt Gedanken in einem noch weiteren Schwingungsraum und alles findet dennoch gleichzeitig in eurer Zelle statt. Wenn ihr nun weiter in die Schwingungsräume blicken könnt, so könnt ihr immer stets an einem Ort, an einer Stelle alle Dimensionen erkennen. Die Frage ist nicht, wo es ist, die Frage ist, was ihr aktiviert und wohin ihr blickt, innerhalb des Punktes des ewigen Jetztes, so dass sich alle Dinge nur auf einer Nadelspitze abspielen. Habt ihr das verstanden?
Lässt sich nur erahnen.
Ist das die Antwort auf eure Frage und seid ihr damit zufrieden?
Ich habe da noch eine Nachfrage, denn unsere landläufigen Systeme sagen ja, dass vertikal die Chakren auf dem Körper aufgereiht sind. vom Wurzelchakra angefangen, 1, 2, 3, 7 bis zum Kronenchakra, dann gibt es das Engelchakra und unten das Herzchakra. So wird da nicht gezählt, wie Sie das jetzt gesagt haben.
Es ist ein Bild, das ihr beispielsweise mit der Blume des Lebens vergleichen könnt. Eine konzentrische Ausdehnung jeder Dimension, jedes Chakras, wenn ihr so wollt, in alle Räume hinein, sodass alles mit allem verwoben ist und immer weiter geht. Und dort könnt ihr erkennen, dass euer Nebenmensch in gleicher Weise ein Teil dieses Ganzen ist und ihr wie auf einer Wasseroberfläche, die durch den Regen unendlich viele konzentrische Kreise aufweist, alle miteinander verwoben seid und nur ein Tropfen auf dieser Oberfläche seid. Doch ihr seid nicht nur ein Tropfen, immerhin seid ihr ein Tropfen und es prasselt sehr. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Ist das die Antwort auf diese Frage?
Ich hätte noch eine Frage.
Und was ja. Hast du jetzt
zuerst? Ja, egal. Ja. Ihr habt uns anfänglich gesagt, dass wir zu sehr bedacht sind, wenn wir was bekommen, das zurückzugeben. Das ist unsere Erziehung. Wie kommen wir davon weg? Ich wäre schon gerne bereit, was zu nehmen, nur mein Gegenüber erwartet es ja. Wie stehe ich da, wenn ich das jetzt einfach annehme? Da müsste ich in einen Kreis gehen, wo das so gehandhabt wird, wo ich meine Talente einbringe, meine Arbeit einbringe, wo es ein Konto gibt.
Ein Konto?
Ein Konto für meine Fähigkeiten. Und ich kann zum Beispiel nähen, ich koche und diese Stunden, die jemand anderer für mich verwendet, die gebe ich auf diese Art zurück. Da sind wir aber wieder bei dem System.
Es ist nicht das Beispiel, das wir meinten. Zunächst einmal bitten wir um Verzeihung, wenn wir uns missverständlich ausgedrückt haben. Wir haben nicht gemeint, dass die Menschheit zu sehr darauf bedacht ist, etwas zu tun. Die Menschheit ist genau richtig darauf bedacht, etwas zu tun, denn es ist der Weg der Inkarnation. Es ist nur ein Aufmerksammachen durch unsere Seite aufgrund der Fragestellungen. Des Weiteren ist es eine wahrscheinlich nicht verstandene Aussage von unserer Seite, wenn ihr vergleicht, eine Handlung als Gabe hineinzugeben, eure Gabe ist die Liebe, eure Gabe ist die Geduld, eure Gabe ist eine Herzqualität, die ihr besitzt, mit der ihr das Ganze ermöglicht. Die Herzqualität entscheidet darüber, welche Aufgaben, wer mit welchen Aufgaben betraut ist, weil die Herzqualität bestimmte Aufgaben ein- und ausschließt. Ein handlungsorientierter Mensch der Feuerenergie kann keine Erderfahrungen oder Erdgaben in ein Kollektiv hineingeben, denn das Feuer muss zielorientiert handeln und schnell und die Erdenergie konserviert und integriert und ordnet die Dinge, sodass ihr eure Gabe nach eurem Herzen verteilt, nicht nach erlernten Fähigkeiten. Dann könnt ihr gleich ein Geld hineinzahlen in euer sogenanntes Konto. Und dort ist auch ein Ping und ein Pong zu beobachten. Wenn eine Person etwas von euch will, einen Teilaspekt von etwas, so gebt ihm alles. Wünscht sich ein Kind ein bisschen Nähe und Liebe, so liebt es über die Maßen, schenkt euch ganz, dann ist der Topf stets voll. Und so könnt ihr auch, wenn ihr beispielsweise mit Menschen zu tun habt, die alles aufrechnen, sehr großzügig sein und könnt sagen, du willst einen Löffel? Hier hast du alle. Ich brauche für mich nur einen. Und so seid ihr in paradoxen Handlungen ein Lehrmeister für andere Menschen, indem ihr aufzeigt, das Ganze ist immer für alle existent, obwohl jeder nur einen Teilbereich braucht, obwohl er im Ganzen in der Fülle existent ist. Und das ist eine Verklebung, die in der Vorstellung der Materie noch vorhanden ist. Materie ist nicht nur Geld. Es ist der Körpereinsatz, es ist eine Tätigkeit, eine Handlung, ein Tun für etwas und jemanden, das mit Leistung einhergeht. Unsere Gabe meint die Herzqualität. Den schönen Stein in euch, den ihr zum Glänzen bringen dürft, habt ihr, verehrte Seele, das verstanden?
Ja.
Und die Erziehung ist das, was wir euch schon einmal an diesem Tag versucht haben, näher zu bringen. Es ist die Situation aufzuzeigen, aus den übersäuert erfahrenen karmischen Vergangenheiten auszusteigen, um eine Erlösung zu genau diesem Punkt für sich zu generieren, weil ihr es nur im Fokus auf eine Qualität erkennt. Würdet ihr in einer Erziehung nicht einen so unerträglichen Fokus auf eine bestimmte Situation, auf eine Qualität erhalten, würdet ihr wieder daran vorbeigehen und es wieder nicht erlösen, beispielsweise. Habt ihr das, verehrte Seele, verstanden?
Ja.
Habt ihr weitere Fragen?
Ja, also das mit diesem 14. Chakra, das fühlt sich so schön an und ich glaube, dass wir uns alle da noch sehnen, in diesem Zustand zu sein. Was ist das eigentlich, was uns dann da wieder wegbringt davon? Also ich vermute, es ist der freie Wille von uns, uns auf diese Energie zu fokussieren.
Jetzt werden wir euch mit unserer Antwort sehr überraschen. Das Ego. Mit seinen Verstrickungen. Denn dort kann beispielsweise ein Kind sitzen und sagen, ich will noch nicht lachen über alles. Ich will erst, dass alle hören, wie böse sie waren. Dann kann ich lachen. Das könnt ihr lange tun. Und ihr könnt auch gleich lachen, wenn ihr wollt. Doch solange der Ausgleich nicht geschaffen ist, kann das Kind in der Trotzhaltung sein, beispielsweise, oder in der Wut. Oder der perfide Plan der Rache ist noch nicht vollendet. So habt ihr also verschiedene Ego-Möglichkeiten, die zuerst ausgelebt werden wollen, in euren Vorstellungen und in euren Verstrickungen, bis ihr darüber herzhaft lachen könnt und euch auch lieben dafür. Denn es ist das Spiel, das ihr euch gegeben habt, wie wir euch mehrfach an diesem Tag mitgeteilt haben. Habt ihr die Antwort verstanden?
Ja. Das war ganz gut, dass du vom freien Willen gesprochen hast. Wie ist denn überhaupt der Zusammenhang zu sehen zwischen Ego, freien Willen und Verstand?
Einen Moment bitte. Die Bedingung einer Ich-Betrachtung, einer Ich-Zentrierung haben wir an diesem Tag beschrieben. Es ist ein Hilfsmittel, eine Kraft, die eine Überlebensstrategie bedeutet, eine Ich-Erkenntnis und die Möglichkeit zur Ich-Zentrierung und zum stabilen Durchhalten, zum sich selbst wahrnehmen auf einem Planeten in einer derart niedrigen Schwingungsresonanz. Wenn ihr den freien Willen betrachtet, so ist es das, was wir vielfach mit vielleicht auch auf amüsierte Weise zum Besten gegeben haben. Es ist die Wahl der emotionalen Verstrickung, die ihr gehen wollt. Ihr habt die Möglichkeit, mit dem freien Willen distanziert zu bleiben. Ihr habt die Möglichkeit, in die Handlung zu gehen oder erst einmal abzuwarten, um wahrzunehmen. Der freie Wille ist das auferlegte Handwerkszeug oder geschenkte Handwerkszeug, das ihr zur Verfügung habt, das Ego entweder in eine heillose Verstrickung zu bringen oder euch weitestgehend neutral zu halten. Sich neutral zu halten bedeutet, in der Menschheitsgeschichte für Seelen isoliert zu sein, nicht anerkannt und akzeptiert zu sein, denn es bedeutet Macht, es bedeutet Kraft und Unabhängigkeit und dort ist das Nicht-Zugehören zu einer Gemeinschaft, die sich wunderbar nestwarm verstrickt hat miteinander, nicht gegeben, so dass mit der Zeit sehr viele Seelen auch die Kraftlosigkeit durch das Ausgeschlossensein gespürt haben und sich dann dennoch in Verstrickung begeben. Auch viele Seelen sind den Weg der besseren Distanz oder größeren Distanz gegangen und haben sich für die meisten Leben eine gewisse Neutralität erhalten. Es sind Menschen mit einem sehr kleinen Bekanntenkreis, so könnt ihr es nennen. Wenn ihr also den freien Willen benutzt, so wählt ihr, wie ihr mit euch umgeht und in welcher Weise ihr eure Ich-Zentrierung und Ich-Struktur einbringt oder nicht. Wenn ihr den Verstand wählt, so seid ihr in der Situation abzuwägen mit den Erkenntnissen, die ihr aus den Erfahrungen erworben habt, und er ist abhängig von eurer Bewusstseinsebene, denn es gibt auch noch eine höhere Ebene, eine Metaebene der Bewusstheit, die ihr nicht genannt habt. Ihr habt uns rechtsseitige Dinge genannt, der Kontrolle und der Organisationsstrukturen eurer Seelenwege. Ihr habt nicht von Hingabe und von Auflösung gesprochen. Das ist eine Bewusstseinsebene, die im Dialog mit dem Verstand nur möglich ist, denn der Verstand ist ein Ausschließungsfaktor für Hingabe und Hingabe ist ein Ausschließungsfaktor für Verstand, so dass ihr dort ebenso in den linken und rechten Räumen zu manövrieren habt, um dann wieder in der neutralen Präsenz der Ich-Struktur des Egos landen könnt. Seid ihr also vor allem rechts ausgerichtet, werdet ihr niemals in die Neutralität der Ich-Struktur zurückkommen, denn euch fehlt die Linksseitigkeit des Loslassens und der Annahme, der Hingabe und so weiter. Seid ihr ausschließlich in diesem Fall, seid ihr ausschließlich linksseitig auflösend beschäftigt, so wird euch so manche rationale Ordnungsstruktur abhanden kommen und ihr habt keinen Anschluss an diese Welt. Also könnt ihr auch nicht in eine Sicherheitsstruktur zurückkehren, wenn ihr zu früh euch beispielsweise für euch schädlichen Elementen überlasst. Ihr seid immer aufgefordert, wenn ihr harmonisch mit euch sein wollt, jedem Aspekt den gleichen Anteil zu überlassen. Habt ihr das verstanden?
Ja.
Habt ihr weitere Fragen?
Geordnete Hingabe.
Oder hingebungsvolle Ordnung.
Wenn sich die Ich-Struktur auflöst, dann verlieren ist nicht der richtige Ausdruck, aber mindert sich das Werten im Allgemeinen, oder? Das ist verstanden.
Es ist ein Wandlungsprozess, der sich vollzieht von einer Bewertung aus emotionaler Sicht und aus einer Wertigkeit der mentalen Struktur, der Bedeutsamkeit, hin zur Unterscheidungsfähigkeit. Die Unterscheidungsfähigkeit, so können wir euch trösten, beginnt bereits ab dem 9. Chakra zu wirken, wo ihr aus den polaren Betrachtungsweisen heraustretet und Unterscheidung lernt, die nicht einer Bewertung unterliegt, so dass ihr erkennen könnt, was im Augenblick der Existenz dienlich ist, angebracht und angemessen ist und was nicht, ohne etwas auf- oder abzuwerten. Unterscheidung bedeutet eine Hilfe zur Entscheidung. Habt ihr das verstanden? So gewinnt ihr alles und verliert eigentlich nichts.
Habt ihr vielleicht Tipps für uns, wie wir am besten mit unserem Ego umgehen können?
Hingebungsvoll geordnet.
Loslassen.
Einen Moment bitte. Wir versuchen, ein eindrückliches, einträgliches, eindrückliches Beispiel zu finden. Einen Moment. Betrachtet das Ego als eine fette Wurst, die vor euch liegt. Ihr könnt darum herumschleichen wie eine Katze oder ein Hund und wisst, dort ist das ganze Potenzial des gesamten Nährbodens und ihr könnt darauf zugreifen, euch nähren, ihr könnt daran verfetten, wenn ihr wollt und ihr könnt es als Potenzial betrachten, das ihr zur Verfügung habt, aber nicht darauf zugreifen braucht, denn es ist das Kraftpotenzial, das ihr in euch habt und auf das ihr nicht beständig zugreifen müsst. Ihr müsst nicht beständig überlegen, ist das jetzt etwas, was mir dient? Ist das etwas, was mir schadet? Will jetzt jemand etwas von mir oder muss ich etwas von jemandem wollen? Seid einfach in der Gewissheit, dass ihr stets genährt seid, denn ihr seid in der Fülle, denn ihr habt ja diese fette Wurst. Doch ihr könnt zugleich wissen, solange ihr dort nicht reinbeißt, bleibt ihr gesund. Auf abstrakter Ebene würden wir euch gerne noch eine vernünftige Antwort anstelle dieser gelbstrahligen Antwort geben. Doch der Humor des 14. Chakras ist das, was euch aus der Isolation, die ihr glaubt zu leben, mit Leichtigkeit holt, wie ein gelber Luftballon. Wir möchten euch gerne dieses Bild mit auf den Weg geben, denn ihr habt stets die Möglichkeit, euch zu hinterfragen, brauche ich jetzt wirklich eine Erklärung für etwas? Brauche ich jetzt wirklich Nahrung? Bin ich wirklich in der Gefahr? Seid im Jetzt. Betrachtet aus dem Jetzt die Welt, müsst ihr jetzt etwas einfordern? Seid ihr jetzt wirklich gekränkt und könnt so nicht mehr weitergehen? Ist jetzt wirklich etwas geschehen, was euch aus den Fugen bringt und ihr könnt stets sagen Nein? Wenn ihr das Ego hinterfragen wollt, so fragt nicht, was will der von mir oder was will ich vom anderen, sondern fragt euch stets, wie ist die Situation, wie kann ich sie unterscheiden? Eine Person spricht oder handelt für sich. Stets spricht und handelt die Person aus ihrer eigenen Position heraus. Ist es etwas, was mich betrifft? Möchte ich damit zu tun haben? Und welche Sichtweise habe ich der Dinge? Wenn ihr selbst eure Sichtweise erkennt und sie unterscheidet sich, so erlaubt dem anderen die eigene Sichtweise. Wenn ihr euch ärgert und wenn ihr spürt, das ist jetzt etwas, was überhaupt nicht möglich ist, so denkt an das Bild der Täter und der Opfer. Denn dann seid ihr sehr schnell in die Rolle des Opfers gesprungen, wähnt euch dem Täter gegenüber und schon könnt ihr an Täterei denken, denn dann seid ihr Opfer eurer Wahl geworden, der Wahl des Standplatzes der Betrachtung. Habt ihr das verstanden?
Und da kommen ja manchmal die Gefühle noch dazu.
Es ist nicht nur manchmal, es ist ausschließlich gesteuert durch das Gefühl. Und das ist in erster Linie zu betrachten. Was ist es, was mich so aus der Bahn wirft? Was fehlt mir? Was fehlt mir, um jetzt erkannt zu werden, dass es in mir selbst schlummert und ich selbst dieser Mosaikstein bin, der alle Farben besitzt, aber auch meinen Platz habe. Das ist die Kunst der Selbsthinterfragung auf diesem Weg der Ich-Zentrierung und der Ablösung der Verstrickung. Emotionalität ist der Schaum der Schlägereien. Habt ihr das verstanden? Und habt ihr weitere Fragen? Verwechselt nicht Emotionalität mit Herzgefühlen. Es unterscheidet sich derart, dass ihr nahezu keine Gleichheit feststellen könnt. bitte weitere Fragen.
Wie muss man in Kollektiven mit dem Ego umgehen?
Wie ihr müsst?
Oder wie sollte man?
Wenn ihr wünscht, dass ihr nicht in einer Staubwolke übereinander herfallt, so würden wir euch anempfehlen, die Schlägereien sein zu lassen.
Und den Schaum.
Wenn ihr gemeinschaftlich an einem Strang ziehen wollt, so ist es wichtig, gemeinschaftlich euer Wesensein zu erkennen, was euch ausmacht, wer ihr im Innersten seid und was ihr ersehnt, um dann das in euch selbst zum Erstarken zu bringen und zu wissen, welche Kraft und Qualität im Inneren, welcher Diamant in eurem Herzen schlummert bzw. strahlt und ihr ein bisschen ein Mäntelchen darum gemacht habt, das Mäntelchen der Ego-Verstrickung beispielsweise. Und wenn ihr euch selbst in eure Kraft gebracht habt und einer Gemeinschaft dient, so könnt ihr es nur gemeinschaftlich erleben, wenn jeder Aspekt dieser Gemeinschaft das Gleiche tut. Denn sonst seid ihr wieder in der Situation, eine Randfigur zu sein, nicht anerkannt zu werden, weil ihr nicht verstrickt seid. Und kein Muster greift, habt ihr das verstanden? Wenn ihr in Mustern im Kollektiv lebt, so wird es schäumen. Wenn ihr ohne Schaum und ohne Schlägerei im übertragenen Sinn in Gemeinschaften leben wollt, so seid aufmerksam, welche Muster ihr beginnt zu leben, sobald ihr aufeinandertrefft. Und dort erlebt ihr eure defizitäre Angst, von der wir eingangs berichtet haben. Und es ist nicht nötig, denn ihr tragt den Ausgleich in euch selbst. Gebt euch, was ihr braucht, teilt euch liebevoll mit und ihr seid miteinander in der Liebe. Wir wollten euch nicht mit dem Wort Liebe erschlagen. Es ist unser Ansinnen, euch zu füllen. Und wenn ihr in euch selbst jetzt erkennt, dass dann alle Spielarten beispielsweise in einer Beziehung ein Ende haben, so hinterfragt die Beziehung die Sinnhaftigkeit des Zusammenseins und seid ehrlich mit euch selbst, was ihr gerne noch ein bisschen leben wollt. Es sei euch gegönnt und die Nachtigall zwitschert schon.
Hier ist der Kauz.
Habt ihr noch Fragen?
Nach der vielen Worte Ende würden wir euch die einfachste aller Antworten geben. Wann immer ihr es schwierig habt, fragt euch, wie würde der Weiseste aller Menschen handeln? Und weil ihr die Antwort immer kennt, wisst ihr, dass der Weiseste von allen in euch ruht. Also fragt euch nicht, was ihr tun müsst, sondern fragt euch lieber, was ihr weglassen müsst, um am Kern der Weisheit anzukommen. Habt ihr das, verehrte Seelen, verstanden? An diesem gelben Tag. Habt ihr weitere Fragen?
Keine Fragen mehr.
Ich weiß nicht, ob das jetzt daher passt oder gehört, aber mich interessieren die Chakren 9, 10, 11, 12. Meine haben wir gehabt, 13, 14. 14 haben wir auch gehabt.
Also Sabine hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Da Capo, und das kann man sich als PDF von unserer Webseite runterladen. Und da sind alle auch transpersonalen Chakren beschrieben.
Also ich habe jetzt noch eine Frage oder Schlussfolgerung für mich. Das Ego ist für mich, so wie ich das jetzt alles heute verstanden habe, eigentlich ein Potenzial, was ich nutzen kann. Das ist erstmal wie ein Freund, den ich fragen kann zum rechten Zeitpunkt, der mir hilft, mich zu zentrieren, ja, in mich zu gehen, also ich, eine Ich-Zentrierung, um dieses Angebundensein zu verstärken.
Es ist eine mögliche Subsumierung all der Worte, und eine weitere Möglichkeit ist die Erkenntnis, dass ihr stets alles in euch tragt und keine Muster braucht und keine Spiele. Ihr habt als Potenzial in die Inkarnationen hinein eine Schachtel erhalten, eine Schatulle, eine Bundeslade, so wie ihr wollt, in der alles an Fülle und an Möglichkeiten ist, die ihr braucht. Und ihr braucht sie nicht beständig zu öffnen, um Neues hineinzufüllen oder geizig zu bewahren, was darinnen ist. Denn alle Wesen haben diese Schatulle erhalten. Und so habt ihr stets, was ihr braucht, seid immer genährt, seid immer in Sicherheit und immer in der Weite, es sei denn, ihr lehnt es ab. Ihr könnt nicht anders sein als in der Fülle, außer ihr entschließt, einmal nicht in der Fülle zu sein. Und dann werdet ihr eure Erfahrungen im Leben geschenkt bekommen zu dem Glaubenssatz, nicht in der Fülle zu sein. Und Fülle meint nicht ein zu viel von etwas, ein Überhäufen von Geld und so weiter. Fülle meint, zur rechten Zeit zu haben, was ihr braucht. Und wenn ihr nun in euch selbst diese Fülle mit euch tragen wollt, und wenn ihr es uns erlaubt und gestattet, so übereignen wir euch jetzt die Energie, die es dazu braucht.
Ja, gerne.
Wir übereignen euch den gelben Strahl der Leichtigkeit, das Weiß der reinen Absicht, das Blau der Unterscheidung mit einer Hülle von Gold des Schutzes und dem silbernen Strahl der schnellen Manifestation. Und die Lücken füllen wir mit Rosa, der Neutralenergie. Einen Moment bitte. Wir danken euch und verabschieden uns.
Vielen Dank.
Danke.